Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Und herzlich willkommen auch an alle Nachspielzeit-Podcast-Hörer. Auch heute ist bei der Euro 2020 spielfrei. Das gibt uns die Chance, uns ausführlich vorzubereiten auf den Samstag. Am Samstag findet ja das Achtelfinale mit österreichischer Beteiligung statt gegen die Italiener. Und das tun wir heute mit Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister und Ex-Fußballer und Fußballtrainer Thomas Flögel. Ja, und auch heute natürlich habe ich einen Experten an meiner Seite, abgesehen von dir natürlich, Muhammed Akar Gündüz. Wir sind bei einem Stammtisch, da darf man trinken, da darf man essen, da darf man zugreifen. Wir haben frisches Gepäck, ihr dürft da gerne ein bisschen Mittagessen. Wie habt ihr beide die Euro bis jetzt verfolgt?
Der Experte zuerst. Bei Experte zuerst.
Nicht als Experte, sondern wirklich nur als Zuschauer.
Als Fernsehkonsument.
Habe mich da, ja richtig, ja, mit der berieseln lassen, war zum Teil sehr interessant, war in den einen oder anderen Spiel schon Spannung drinnen. War vielleicht noch nicht das große Erlebnis, aber ja, jetzt da glaube ich, wird's schon langsam spannender im Achtelfinale. Freut mich ganz besonders, dass die Österreicher weiterkommen sind, nach einem bisschen holprigen Start, sonst doch wirklich gut reinkommen. Und da können noch mehr erreichen. Also bin schon gespannt auf dieses Achtelfinale, sind gute Nationen dabei und freue mich schon richtig drauf.
Und bei dir habe ich gesehen, du warst sogar bei einem Public Viewing, oder?
Ja, bei Laola wurde ich eingeladen und wir haben da im Freien geschaut mit einem super Hintergrund, mit Riesenrad und vorbei die Videowall. War ein schönes Erlebnis und ja, ich habe es eigentlich, jetzt hat es keinen Primetime-Film gegeben, es hat immer nur Fußball gegeben. Das Blöde ist, meine Zeit zum Schlafen geht Szene. Jetzt habe ich müssen immer bis 11 Uhr aufbleiben, dass ich zumindest weiß, wie viel das letzte Spiel ausgegangen ist.
Also, hast du das noch so in dir, dass du früh aufstehst?
Naja, durch meine Tochter müssen wir um 6 Uhr aufstehen und wenn ich dann um 11 Uhr schlafen gehe, also ich bin eher so mehr der Vielschläfer und da wären dann die Stunden zu wenig.
Ja, das stimmt. Ich kenne das gerade. Wir haben heute eine Schlagzeile. Die UEFA hat die Zeit genützt, dass sich alle mit der Euro beschäftigen und ein bisschen mit den Regenbogenfarben im Stadion und hat ein bisschen gedacht, so, das nützen wir jetzt gleich und da ändern wir was. Vielleicht fällt es ja kaum auf. Die Auswärtstorregel wurde abgeschafft. Gibt's seit 56 Jahren. Also das Auswärtstor hat immer den höheren Wert gehabt. Wie findet ihr das? Ist das eine gute Entscheidung?
Also ich finde es, dass das eine gute Entscheidung ist, weil nach einem 0-0-Spiel im ersten Spiel war eigentlich nach einem Auswärtstor die Spannung schon relativ früh draußen. So gibt es durch den Wegfall des Auswärtstores noch die Möglichkeit, dass auch das zweite Spiel ein bisschen länger die Spannung hält. Von daher finde ich es wirklich also eine gute Regelung, ist zwar jetzt ein bisschen Ablenkungsmanöver von einem ganzen anderen Thema. Wir haben ja gestern einen Politiker da gehabt, der hat uns schon erzählt, wie das funktioniert. Also
ja, muss man einfach dann ablenken. Gestern war Erwin Bröll da.
Wirklich?
Ja, war ein sehr netter Stammtisch. Und Michael Häupl, also wir haben gestern das
Ex-Politiker.
Haben sie gestern bekommen, natürlich.
Okay.
Kein Spritzer, kein Michael Häupl ohne Spritzer. Wie ist das für dich, die Auswärtstorregel? Hast du das gemocht als Spieler noch? Oder weil man eben weiß, man kann ja auch ein Spiel dann leichter drehen vielleicht?
Ja, vielleicht, aber also ich glaube, Veränderungen tun immer gut.
Ja. Ja.
Egal, ob so ist, davor war es vielleicht, wo es die Auswärtstorregel nicht gab, war es auch anders, hat jeder gesagt, wir müssen irgendwas verändern, dann ist das gekommen, jetzt da drehen wir es wieder zurück, die Zeit. Also ich glaube, Veränderungen tun dem Fußball gut. Natürlich wird es wieder so sein, dass mehr Anstrengung da sein wird müssen. Das heißt, Spieler werden noch ein paar mehr Minuten dann am Platz verbringen. Wird man wahrscheinlich des Öfteren in die Overtime gehen müssen. Werden dann vielleicht in nächster Folge wieder noch mehr Ersatzspieler kommen. Also und. Also das sind alles so die Folgen. Aber der Fußball generell dreht sich immer wieder weiter und verändert sich immer ein bisschen. Und solche Veränderungen, ja, sind...
Ja, du hast es schon erwähnt, es wird ja jetzt Nachspielzeit geben. Also wenn Gleichstand ist nach zwei Spielen, dann wird es eine Nachspielzeit geben und dann natürlich ein Elfmeterschießen. Allerdings habe ich gelesen, bei den Quali-Spielen, also zum Beispiel, wenn man sich für eine Euro qualifizieren will als Nationalteam, dann bleibt die Regel doch wieder halten.
Also die Regel gilt nur für Club,
also für Champions League, für
Euroleague und so weiter.
Findest du es gut?
Ich finde schon gut, ja, weil nach einem ersten Spiel wird dann immer sehr viel taktiert. Und so im Endeffekt gibt es halt wirklich eine Taktik. Also hinten Mauern geht nicht, weil du ja dann trotzdem auch auswärts dann wahrscheinlich ein Tor schießen musst. Und dann ist der Druck auf beiden Seiten, glaube ich, recht groß. Und dann ist auch das Rückspiel interessanter für den Zuschauer.
Ja, und vielleicht ist es auch einfacher für jemanden, der jetzt nicht so dauernd Fußball schaut wie wir, der sich damit gar nicht auskennt, sagt, was, wieso haben die jetzt, sind die jetzt besser, weil sie ein Auswärtstor geschossen haben? Also das ist sowieso für Nicht-Fußballer was ganz was Eigenes, so Auswärts- und Heimspiel. Aber darüber werden wir noch reden. Michaela, Doppel-Olympiasiegerin, Doppel-Weltmeisterin, Gesamt-Weltcup-Siegerin, mehrmals Sportlerin des Jahres, und da zähle ich jetzt nur die allergrößten Erfolge auf. Während deine ehemaligen Kollegen sich streiten um die Nachfolge von Peter Schröcksnadel, bist du im Fußball aktiv? Du gehörst zum Team Martin Bruckner bei Rapid. Was ist dort deine Aufgabe?
Im ersten Jahr war es jetzt hauptsächlich einmal, sich in die Strukturen einmal zurechtzufinden. Also ich habe das vorher schon im Landesskiverband in Niederösterreich kennengelernt. Da brauchst du dann einmal ein Jahr, dass du weißt, wie das Werkel rennt. Im Fußball natürlich noch um einiges größer mit Rapid, was da alles dahinter steckt mit dem ganzen Apparat, wer da dran arbeitet, wer für was zuständig ist. Und ja, also ich bin mehr für den Sport. Das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre waren eigentlich geprägt mehr von dem wirtschaftlichen Überleben. Aber ich finde, das ganze Team hat super gearbeitet und haben natürlich auch mehr Stunden auf dem Dienstplan gehabt als wie normal. Aber da kann man eigentlich nur Danke sagen, dass da so ein Elan und Verzicht teilweise aufs eigene Privatleben gewesen ist, weil es einfach notwendig war, weil sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht so überlebt, wie wir jetzt das überlebt haben.
Aber wie ist es dazu gekommen? Was ist da dein Anliegen, bei Rapid irgendwas mitzumachen, und wofür bist du zuständig?
Ich bin auf jeden Fall seitens für den Sport zuständig. Würde mich in Zukunft jetzt mehr auch um das Mentale, um die sportliche Ernährung.
Okay, so richtig, also auch an der Mannschaft dran.
Auch mit den neuen Trainingszentrum, das wir jetzt da kreieren. Da sollen die Fußballer, die Athleten sollen wirklich gut betreut werden. Und da bin ich natürlich immer sehr lästig bei den Präsidiumssitzungen und schaue, dass da was weitergeht. Wie gesagt, im letzten Jahr war es ganz schwierig, weil man nicht zu der Mannschaft gekommen hat können, weil die in einer eigenen Blase waren. Aber ich werde nächste Woche beim Trainingslager dabei sein und werden wir das einmal anschauen und einfach ein bisschen mehr Kontakt zu die Spielern zu kriegen, wo man vielleicht das andere, eine oder andere Bausteinchen noch zufügen kann, dass wir noch lästiger werden bei den Salzburger.
Schau, die Michi wird eine Arbeitskollegin von dir.
Ich glaube, ich bin Chef.
Chefin? Nein, brauchst du Angst. Dann haben wir das ja perfekt gemacht.
Der oberste Chef ist ja schon mal da gesessen jetzt.
Stimmt, alle deine Chefs. Aber der Sport kann schon viel einbringen, auch in die Wirtschaft, oder? Was glaubst du denn, kann die Wirtschaft da vom Sport oder von Sportlern lernen?
Auf jeden Fall das Durchhaltevermögen. Das kann man von einem Sportler auf jeden Fall lernen. Aber das haben sie auch bewiesen im letzten Jahr. Also da brauche ich mir, glaube ich, von dem ganzen Team bei der Rapid keine Sorgen machen.
Und Rapid ist für dich auch so eine Herzensangelegenheit?
Ist einerseits eine Herzensangelegenheit. Andererseits, das hat mir mein Vater irgendwie mitgegeben. Ich war früher schon immer mit ihm im Stadion und auch bei den wichtigen Europacup-Spielen war ich dabei. Und das hat sich halt jetzt so entwickelt und jetzt in dieser Sparte irgendwie da reinzukommen, habe ich irgendwie interessant gefunden, weil wir sind einerseits ein Einzelsportler, wir brauchen aber trotzdem das Team hinter uns. Und beim Fußball habe ich halt jetzt schon gemerkt, dass da eine Mannschaft ist, wird ganz anders aufgebaut von der Struktur, wie die untereinander funktionieren müssen. Wenn ich im Start stehe, muss zwar das Team da sein, aber es kommt nur auf mich drauf an. Und beim Fußball auf dem Feld sind dann doch ein paar, die vielleicht einige Fehler auch ausmerzen können, wenn du einen Fehler gemacht hast. Also es sind, aber es müssen trotzdem alle immer 120% geben, weil sonst funktioniert die Mannschaft auch nicht.
Aber es ist eine interessante Geschichte, finde ich immer so. Einzelsportler und Teamsportler, das zu vergleichen. Thomas Flögel, wie ist das bei dir? Hättest du manchmal Lust gehabt, ein Einzelsportler zu sein?
Eigentlich nicht. Also für mich war es immer so, ich bin immer aufgewachsen in einer Gruppe und habe mich immer ganz wohl gefühlt, war ein typischer Teamplayer. Also alleine hätte ich nicht die Disziplin aufbringen können, wahrscheinlich mich zu motivieren, mich zu quälen. Also da ziehe ich schon meinen Hut vor diesen Einzelsportlern, weil es doch sehr viel Einzeldisziplin braucht. Und ich war immer so ein typischer Teamplayer. Beim Training dann das eine oder andere mal herausnehmen können und so weiter. Das hat mir besser gefallen.
Man kann sich auch mal verstecken.
Man kann sich auch mal ziehen lassen. Ne? Man muss nicht immer ziehen. Und man kann sich auch mal ziehen lassen, wenn es dann nicht so gut geht. Also für mich, ich war es gewohnt, immer in einer Mannschaft zu fungieren und zu arbeiten. Deswegen.
Aber trotzdem hast du ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Du hast, also im Fußball natürlich, du hast 37 Mal im Nationalteam gespielt. Du hast 4 Meistertitel, du hast auch in Schottland gespielt. Du bist einer der Hallenkönige natürlich, auch in der Halle. Du hast, glaube ich, Beachsoccer auch gespielt.
Echt?
Ja, du warst Sportdirektor und Trainer. Was machst du jetzt eigentlich?
Jetzt bin ich Trainer zurzeit beim FC Machfeld Mansdorf in der Regionalliga. Und ja, macht genauso Spaß. Also habe schon das eine oder das andere durchmachen dürfen, sage ich mal. Habe dort sicherlich viel gelernt in jeder Sparte, egal ob es als Sportdirektor war oder im Individualsektor als Trainer, jetzt als Mannschaftstrainer. Und ja, ich glaube, bin noch nicht fertig. Also
Wartet noch viel auf dich. Ja. Man weiß nie, was passiert im Leben. Hast du noch Kontakt nach Schottland? Also wie bist du zufrieden mit dem Abschneiden der Schotten bis jetzt?
Ja, mit dem Spiel weniger. Freut mich natürlich, dass in erster Linie mal dabei waren. Sie haben ja auch das eine oder das andere Problemchen gehabt. Der Trainer, glaube ich, hat sie sehr weit gebracht. Wobei man gesehen hat jetzt bei der Europameisterschaft, dass ganz einfach nicht mehr drinnen war von der Qualität. Also sie haben zwar...
Ja, aber das Spiel gegen England war
Top
Performance, oder?
Ja, war okay. Aber die Engländer, zweite Halbzeit speziell, haben nicht mehr draufgedruckt, waren mit dem X zufrieden. So hat es meinen Anschein gehabt. Und hat es halt dann auch gesehen, den Schotten hat das sehr viel Substanz gekostet. Und dann in der nächsten Partie hat man halt gesehen, dass sie nicht wirklich draufdrücken haben können. Haben für mich auch nicht wirklich jetzt schottisch gespielt mehr, was man jetzt da sagen kann, okay, ist gut. Ja, aber die schottischen Tugenden haben wir schon ein bisschen gefehlt, diese Leidenschaft, dieser Kampf bis zum Schluss, diesen Plan B und C auszupacken, nämlich dann mit der Brechstange vielleicht zum Schluss, das hat mir gefällt ein bisschen. Also sie haben versucht, schon das heutige taktische Spielchen zu spielen, Ball rausspielen, Ball zu halten und so weiter, vorne mit vielen Passstaffetten reinzukommen. Also das war so ein bisschen untypisch der Schotten. Ich glaube, sie werden besser aufgehoben, wenn sie so ein Mittelding finden würden, dass sie auch wieder zu ihrer Leidenschaft kommen, dass sie die Bälle schneller in die Angriffszone bringen und auch in 16er reinbringen. Also für mich war es zu wenig.
Brav. Ja.
Ja. Hat mir nicht so gefallen.
Also das eine Spiel fand ich ein Top-Spiel. Also das war wirklich gut. Sie sind halt jetzt nicht weitergekommen. Kann ja nicht jeder weiterkommen, ne? So wie wir. Dein Heimatverein Austria Wien hat kürzlich einen neuen Sportdirektor präsentiert. Warst du da auch im Gespräch mal? Oder hätte dich das nicht interessiert?
Nein, die Austria interessiert mich sowieso immer. Also es ist mein Verein und ich liebe den Verein. Aber natürlich, jetzt sind auch Leute wieder da am Werk, wo mit denen ich ja noch zusammenspielen konnte.
Manfred Schmidt, ihr seid jetzt Trainer, ihr seid gut befreundet. Hast du schon Kontakt mit ihm gehabt?
Ja, sicher. Also man spricht sich zusammen, man redet über Dinge, man redet über den Verein, wie schaut's aus, was machst du jetzt da, wie geht man weiter, wie schaut der Weg aus. Also ich glaube aber, dass die Austria zurzeit mit Manuel Ortlechner und mit Manfred Schmidt zwar Top-Leute haben von der Austria her, die den Verein auch kennen und die sich aber genauso auch erst dort entwickeln jetzt da müssen. Ja, ich sage mal, der Verein in der jetzigen Situation nicht leicht ist, zu übernehmen und den Verein zu führen. Also eine ganz schwierige Aufgabe, aber ich glaube, man muss ihnen das Vertrauen geben, man muss ihnen auch Zeit geben, Geduld geben.
Und das ist ja oft so im Trainergeschäft, dass man Zeit und Geduld bekommt.
Im Trainergeschäft speziell. aber wie gesagt, also man darf nicht alles auf die Waagschale legen jetzt, was sie vielleicht weniger gut tun oder was sie gut machen.
Man muss sondern sie mal lassen.
Man muss jetzt einmal Ruhe geben, man muss einmal arbeiten lassen und dann kann man nach einiger Zeit schauen, okay, das hat gefruchtet und das weniger. Also mehr Learning by Doing jetzt da, aber viel Doing.
Viel Doing. Apropos Doing, Michi, bist auch wahnsinnig vielseitig. Du machst Skitage, man kann mit dir golfen. Was machst du denn noch?
Ja, wie gesagt, sportlicher Leiter habe ich jetzt
genommen. Ja, in Niederösterreich.
Im Landesskiverband. Dazu bin ich noch im Präsidium im Landesskiverband. Bei der Rapid bin ich Krone-Kolumnistin. Und jetzt habe ich heuer einen alkoholfreies Getränk rausgebracht, ein Non-Alcoholic Destillate Spirit. Es ist auf Wacholder-Basis. Der Name ist Rick Gold, Gold wegen den vielen Goldmedaillen und wegen den Erfolgen. Und ja, kann man herrichten wie ein Gin Tonic, ist alkoholfrei und darum habe ich den heute mitgenommen.
Das ist sehr lieb.
Dann darf man es auch im Dienst trinken.
Na dann stoßen wir mal an, oder? Also, wenn du uns schon was mitbringst.
Natürlich.
Das mag ich besonders gerne, oder? Ja. Wenn uns die Gäste mal was mitbringen, oder? Ich meine, ich weiß so nicht, ehrlich gesagt, zum Wohl, wer alkoholfreien Gin braucht, gekommen. Schau, das darfst du auch trinken.
Ja, das Gas darfst du auch in die Hand nehmen als Violett.
Ja. Ach so, ja, Violett. Nein, es ist nicht so, bitte. Ja, sehr erfrischend.
Ja.
Und besser als Gin. Also ich mag ja Gin nicht. Ich finde immer, Gin schmeckt ein bisschen wie WC-Ente. Also, aber da, ja, ist okay,
erfrischend,
oder?
Ist ja. Holler- und Apfelbasis. Kommen aus Niederösterreich mit österreichischen Produkten. Also auf das habe ich schon sehr, sehr viel Wert gelegt.
Sehr gut. Und wo gibt es dann zu kaufen?
Momentan haben wir einen Online-Shop und in den Amazon-Shops gibt es momentan.
Toll. Hast du keine Ambitionen gehabt? Ich meine, jetzt hast du gerade erzählt, du bist sportliche Leiterin im Niederösterreichischen Landesskiverband. Peter Schröcksnadel zu beerben? Das haben ja viele Ex-Kollegen von dir.
Nicht geschenkt.
Nein, nicht geschenkt.
Nein.
Also du weißt, dass wir für einen Job...
Ja, auf alle Fälle. Also da... ein 60-Millionen-Unternehmen, das ist ja nicht mehr ein Verband, das ist ja wirklich schon ein Unternehmen. Und das, also, da hätte ich mich nicht ausgesehen. Mhm. Und außerdem, wenn der ganze Sitz ist in Innsbruck, ich habe eine 12-jährige Tochter zu Hause, habe, wie gesagt, eh schon viel um den Ohren. Und da war das eigentlich für mich überhaupt kein Thema, das Amt irgendwie anzustreben.
Aber einige Kollegen machen das ja. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und in Niederösterreich bist du sportliche Leiterin, das heißt, bist du auch direkt dran an den Sportlern?
Genau, also in der ersten Ferienwochen, also die waren jetzt ja schon auf Gletscher unterwegs. Jetzt war ich bei so einer Testbatterie, wo sie getestet werden, wie gut dass sie dran sind bei den medizinischen Untersuchungen. Erste Ferienwochen fahren wir wieder ins Mölltal, ein paar Tore Skifahren und ja. Da gibt es jetzt halt einmal das Vertrauen aufzubauen zu den Athleten. Und wir haben eine ganz gute Damenmannschaft, wo die Hoffnungen jetzt drinnen liegen. Heuer haben wir wieder einen Burschen in den ÖSV gebracht. Also es läuft. Es ist zwar nicht mehr die Quantität da, aber die Qualität ist sehr wohl noch da.
Dann ist ja gut. Und dir ist das lieber, du bist an den Sportlern direkt dran. Also du willst da keine so Funktionen übernehmen, wo man dann in einem Büro sitzt oder und organisatorische Dinge machst, du möchtest an den Sportlern noch dran sein und dein Wissen weitergeben.
Genau, um das geht's mir eigentlich. Gell. Wenn man dann in einem Gespräch ist, also dann kommen auch Fragen, wie hast du das gemacht oder ich kann einer Tipps weitergeben, wie ich mit verschiedenen Situationen umgegangen bin. Da kommt sehr viel halt, aber jetzt ist es halt einmal alle ein bisschen kennenlernen. Wir haben am Hochkar im Frühling das Glück gehabt, dass uns den Lift aufgedreht haben.
Und man konnte ja heuer allein schiefen.
Ja, wir haben alleinig Piste gehabt, da waren alle Mannschaften da, also das war wirklich ein schönes Zusammensein und ein super Training. Haben wir das einmal in Niederösterreich auch nutzen können, die guten Schneeverhältnisse.
Und man kann das auch privat machen, oder? Also man kann dich buchen für einen Skitag oder
genau,
für einen Golftag.
Als Firma, dass ich mit Mitarbeitern oder mit Kunden Skifahren gehe. Genau.
Sehr cool. Wie ist das bei deiner Tochter? Du hast gesagt, sie ist 12. Geht die Skifahren mit dir? Ist die auch ambitioniert? Oder magst, sagst du auf keinen Fall mit meiner Tochter Skirennläuferin?
Wir hätten es einmal ein Jahr probiert. Aber da hat man dann eigentlich nach dem vierten Rennen für mich gesehen, das macht keinen Sinn nicht. Sie hat nicht den Biss da, schnellste zu sein. Sie hat sich zwar dann unten aufgeregt, warum die anderen schneller sind, aber sie war es dann im Endeffekt.
Ja, meine Mama war immer so schnell. Dass
ich glaube, so war das, die Latte war dann für sie zu hoch. Und ja, jetzt hat sie überhaupt Snowboarden angefangen und Skateboarden. Also die ist eher mehr auf der Linie.
Also wird keine Skirennläuferin?
Nein, auf keinen Fall. Sie will Konditorin werden.
Was will sie?
Konditorin werden.
Das ist praktisch, oder? Hat man immer jemand zu Hause, der irgendwas
macht. Ich muss nur schauen, dass die Zutaten daheim sind. Wird immer alles gemacht.
Thomas, bei dir war das, als du junger Spieler warst, auch ja so, dass der Papa der erfolgreiche Spieler bei Rapid war. Du warst dann bei Austria. Wie war das für dich? War das ein Druck? Oder ist das so, dass einem der Papa dann unterstützt, weil er halt weiß, was Sache ist?
Also, da ich ja mit dem Thema aufgewachsen bin und von klein auf eigentlich immer meinen Vater vor mir hatte, war es jetzt keine Drucksituation für mich, weil ich es nicht anders kannte. Also beim Verein, dass ich bei der Austria angefangen habe, die Geschichte ist normal, kennt eh wahrscheinlich fast jeder, dass ich dort aufgewachsen bin im zweiten Bezirk. Und deswegen bin ich dann auch bei der Austria schlussendlich gelandet. Aber Druck habe ich als Spieler jetzt selbst nie so erfahren.
Ja, aber man wird ja immer verglichen, oder? Ist das nicht so? Aber der Papa war da schon besser und der Papa hat das und
so? Ja, aber für mich hat das eher beflügelt. Also aber ich kann nicht sagen, dass mich das maßlos geärgert hätte oder sonst was. Ja, also manches Mal war es auch so, auch bei den Gegnern, die haben mir gesagt, ja, du spielst nur, weil du den Namen hast und weil der Papa gespielt hat. Und ich habe mir gedacht, woher kennst du meinen Vater? Ich habe meinen selber nie spielen gesehen. Also
ja.
Also mich hat das ehrlich gesagt nicht wirklich berührt.
Und er versteht natürlich auch alles, was du gemacht hast. Ne? Das können die Väter dann nachvollziehen.
Besser, ja. Bestimmt. Wäre eher nicht gewesen, klar, hätte ich vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen, also nicht als Fußballer oder
Skifahrer
oder Computer.
Wir haben das im Nationalteam recht häufig, diese Next Generation, das sind einige Spieler, die berühmte Väter haben, natürlich Michael Gregoritsch mit Papa im Fußball, der ist dann auch noch Trainer, das ist dann noch einmal vielleicht ja entweder ein Druck oder natürlich die totale Unterstützung. Papa Werner Gregoritsch kommt übrigens zu uns am 7. Juli und Marcel Sabitzer, da war der Papa Herfried auch Nationalteamspieler. Ich glaube, der ist damals kurz vor der WM 98 ist der aus dem Kader geflogen, also der weiß auch, wie sich das anfühlt. Stefan Leiner und Leo Leiner, Stefan Ilsanker war noch dabei, Luis Schaub, da ist der Papa Fred, ich glaube, der war dein Trainer, oder mal?
Ja. Ja. Freddy Schaub war mein Trainer und Rudi Flügel war auch mein Trainer.
Schau.
Also Vater ist ja auch Trainer, also nicht nur Spieler gewesen, sondern bei der zweiten Mannschaft bei der Austria habe ich ihn als auch Trainer erleben dürfen.
Und es gibt's auch international, du hast ein bisschen
international
recherchiert.
Genau, ja. Also wir haben jetzt auch vor allem bei der Euro wirklich klingende Namen wie Petr und Kaspar Schmeichel zum Beispiel.
Beide Tormänner auch.
Ja, also da fällt der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm. Dann haben wir Lilian und Markus Thuram bei Frankreich, Danny und Daley Blind bei Holland. Dann haben wir zum Beispiel drei klingende Namen, wobei die Väter bei einer anderen Nationalmannschaft gespielt haben und die Söhne im Wahlland, also wo sie sich dann niedergelassen haben, spielen, wie zum Beispiel Roger und Romelu Lukaku. Mhm. Der Vater Roger hat ja für Zaire gespielt oder Suleiman und Leroy Sané. Suleiman kennen wir ja auch aus der österreichischen Bundesliga.
Sami hat in Österreich auch gespielt, der hat bei Tirol gespielt.
Und natürlich auch Thiago Alcantara zum Beispiel. Der Vater ist brasilianischer Nationalteamspieler gewesen und der spielt selber für Spanien. Und beim nächsten Gegner bei Italien kennt man auch einen Chiesa, der Vater Enrico und der Sohn Federico. Also es sind schon große Namen, wo die Söhne auch in die Fußstapfen der Vater treten.
Dafür er ist natürlich eine Unterstützung auf jeden Fall.
Ja,
gibst du das weiter an deine Kinder?
Ich lasse ihnen die freie Wahl. Sie machen gerne Sport, ob es was wird, werden wir es dann eh sehen. Aber weil ja auch die Michi gesagt hat oder von hoher Latte geredet hat, wir haben ja auch andere Beispiele, wie zum Beispiel beim Zidane, dessen Söhne. Also Zidane ist ja eigentlich der Spieler gewesen aus meiner Jugendzeit zum Beispiel. Aber wenn man sieht, wo die Söhne, also die kommen da nicht so
nicht heran.
Ja. Mhm. Also gibt's natürlich auch. Oder zum Beispiel auch in Österreich. Wir haben ja zum Beispiel einen Vastic, der wirklich auf ein Top-Spieler gewesen ist, aber wo die Kinder vielleicht nicht das Niveau erreicht haben.
Ja, wobei das Talent war auf jeden Fall da. Man kann ja nicht immer alles beeinflussen, leider. Bei uns können Sie beeinflussen, dass Sie gewinnen können, nämlich ein Kurier-Fan-Package. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, wer ist der jüngste Spieler, der bei einer Fußball-EM-Endrunde spielte? War das A. Cecco Willems, der Niederländer, oder B. Gerd Müller aus Deutschland, C. Cristiano Ronaldo oder D. Jude Bellingham aus England? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 15. Der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder für Sie da.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen Michaela Dorfmeister und Thomas Flögel und natürlich unserem Experten Mohamed Akgündüz. Morgen geht's also für die Österreicher gegen Italien. Die Bilanz spricht einmal nicht so ganz für uns. Seit 1960 hat Österreich nicht gewonnen gegen Italien und die Rekorde gegen, also der Italiener, die kennen wir auch. Ich glaube, 30 Spiele sind es, die sie ungeschlagen sind. Und 11 Spiele ohne Gegentor. Wie sollen wir das nur machen? Ja, nicht nur Italien und Cristiano Ronaldo brechen Rekorde, auch die Österreicher haben Historisches erreicht. Denn vor 2 Wochen hatten wir noch keinen einzigen Sieg bei einer Euro. Und bei einer K.O.-Phase, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber seit 1954. Warum kann es jetzt dann klappen, dass wir noch weiter kommen? Habt ihr Argumente? Ich liebe euch jetzt einmal ein paar.
Ich glaube, weil uns die Italiener ganz gut wollen.
Du meinst, es ist ein bisschen das Tourist? Ja, wir wollen, dass wir nach Lignano und Jesolo kommen.
Nein, also abgesehen davon glaube ich doch, dass wir stark genug sind, dass wir auch überraschen können. Ich glaube, die Nationalmannschaft bis jetzt war sowieso so ein bisschen eine Wundertüte. Wir haben noch nicht unser ganzes Potenzial ausspielen können. Ich bin der Meinung, dass wir sehr, sehr gut Fußball spielen können mit den Qualitätsspielern, die wir wirklich haben in unseren Reihen, können wir auch die Italiener schlagen. Und Italien fühlt sich vielleicht auch sehr sicher im Moment und glaube doch, dass es da gute Ansätze gibt, dass wir auch die Italiener nicht nur ärgern können, sondern dass wir sie auch schlagen können.
Also die Italiener könnten uns unterschätzen. Könnte das ein Argument sein, das für uns spricht?
Wir sind sicher die Underdogs in der Hinsicht, aber ich denke schon, es wird extrem schwierig und es müssen alle über ihre Grenzen gehen und sie müssen alle den Tag ihres Lebens haben, glaube ich jetzt halt einmal. Wissen die Männer vielleicht ein bisschen besser, aber ich denke schon, dass sie mit einer guten Taktik, mit einer Zweikampfstärke den Italienern schon ein bisschen die Schneide abkaufen konnten.
Herbert Boasker sagt ja, die Italiener, die unterschätzen keine Gegner, die gehen immer sehr respektvoll mit dem Gegner um. Ja, schade eigentlich, oder? Die Italiener haben allerdings das erste Auswärtsspiel. Die haben ja alle 3 Gruppenspiele in Rom gespielt. Wir sind das ja schon gewohnt, dass wir da quer durch Europa reisen. Könnte das ein Vorteil sein für uns, dass die Italiener jetzt ein Auswärtsspiel haben, oder ist das gar nicht mehr so mit den
Heimspielen? Statistisch gesehen ist ja dieser berühmte Heimvorteil ist zwar noch vorhanden, wurde aber in den letzten Jahren immer geringer. Natürlich darf man jetzt nicht vergessen, dass man, wenn man natürlich als Favorit die Spiele zu Hause hat, dass das schon eine gewisse Rolle spielt, aber jetzt im weiteren Verlauf ist, haben wir gesehen, seit den 60er, 70er Jahren von 60% der gewonnenen Spiele, Heimspiele, haben wir mittlerweile nur mehr bei 47% der gewonnenen Heimspiele. Das heißt, so groß ist der Heimvorteil auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Top-Mannschaft Italien, die sicher als Favorit in dieses Spiel gehen. Nur, es gibt natürlich so sehr viel, was für Italien spricht, aber auch natürlich einiges, was für Österreich spricht. Das letzte Spiel gegen Ukraine hat einmal gezeigt, was wir können. Es gibt dieses Gesetz dieser Serie. Also es muss nicht unbedingt sein, dass sie das 31. Spiel ungeschlagen sind.
Jede Serie geht einmal zu Ende.
Jede Serie geht einmal zu Ende. Es kann ein Nachteil sein für die Italiener, sich da ein bisschen schon im Vorteil zu glauben zu sein.
Also ein bisschen zumindest.
Ein bisschen. Unterschätzt. Na und ja, natürlich. Also sie haben ja vor dem letzten Spiel haben sie schon ein bisschen unterschätzt. Vielleicht nicht die Italiener, aber man hat schon in den Medien ein bisschen herauslesen können, dass Österreich eigentlich zu den schlechteren Teams in diesem Turnier zählt, trotz eben des Kaders, was wir haben. Und auch die Spiele. Wir haben ja jetzt gehabt das Spiel Deutschland gegen Ungarn, was Hoffnung macht. Haben wir
also
gestern
der
schon
Underdog
besprochen.
Kann das ja wohl was.
Es ist alles möglich. Es ist ein Spiel. Es hängt sehr viel vom Tagesverlauf ab. Es gibt mentale Dinge. Es gibt eben, wir wissen nicht, wie das Spiel wird. Also es kann zum Beispiel sogar Spielverlauf. Es kann ein Ausschluss erfolgen. Es kann gleich ein Tor in der Anfangsphase passieren. Also es hängt so viel vom Tages, von dem einen einzigen Spiel ab, somit wo vielleicht auch nicht mehr Wiedergutmachung möglich ist. Von daher. Alles wir sind natürlich abhängig von einem guten Tagesverlauf von unserer Seite und dann guten, schlechten Verlauf für die Italiener. Aber ich sage nochmal, es ist alles möglich. Es wird schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, also
es ist nur ein Spiel. Also der Auswärtsvorteil, der ist jetzt nicht so. Wie war das bei dir, wie du Ski gefahren bist? Da gibt es ja auch Orte, wo man quasi alleine fährt, vor keinen Zuschauern, oder dann, wo die Hölle los ist, hat dich das beflügelt, wenn viele Zuschauer da waren, oder war dir das wurscht?
Naja, es macht natürlich schon viel mehr Spaß, wenn du im Ziel abschwingst und die Leute schreien und jubeln und du hast dann wahrscheinlich auch noch selber deine Angehörigen vor Ort und auch Fans, die hingereist sind. Das macht natürlich dann schon einiges mehr Spaß, aber es war genauso in Lake Louise, wo wir vor, weiß ich nicht, 80 Zuschauer gefahren sind, wegen der Kälte, minus 25 Grad, da haben sie nicht so viel in den Zielraum gestellt, hat auch einen gewissen Flair gehabt. Mhm. Dort haben wir halt gewusst, dort sind von Haus aus keine Zuschauer. Aber wenn du in Österreich halt dann Rennen fährst oder teilweise in Italien,
in das Turin ist zum Beispiel, ne?
eine super Stimmung.
Also bei deinen Olympischen Spielen, als du gewonnen hast, waren viele Zuschauer.
Ja, leider noch zu wenig.
Leider noch zu wenig. Ja. Kommen wir zurück zum Fußball. Wir haben schon gesagt, Sicherheit ist auch so ein Thema. Jetzt haben wir ein Spiel gehabt gegen Nordmazedonien. Da waren wir jetzt die Mannschaft, die eigentlich von den Qualitäten besser war. Das haben wir auch geschafft mit Ach und Krach. Jetzt nicht unbedingt bravourös. Dann haben wir gehabt das Spiel gegen die Niederländer, das war so mittel, sage ich mal. Und dann haben wir das Spiel gegen die Ukraine. Und da waren wir schon nah dran, oder? An der Leistung, die Österreicher bringen können. Was meinst du?
Ja, sicher. Was mir immer so auffällt, speziell, das ist halt so in Österreich gang und gäbe, dass wir jetzt, so wie das Italien-Spiel, das jetzt da ansteht, schon wie wir also unser Finale sehen, ja, was machen wir denn dann, wenn wir die Italiener schlagen? Also es ist ja noch nicht das Ende. Ja.
Nein,
also,
es gibt doch schon vom ÖFB Mails, dass du dich jetzt entscheiden sollst, wenn du in einem eventuellen Viertelfinale dabei sein möchtest, dass man sich schon anmelden soll. Also der ÖFB zumindest denkt positiv.
Ja, wär toll, wenn wir sie fürs Finale schon anmelden können.
Ja,
aber der
wieder
Österreicher,
in London, können wir wieder nicht hin.
Macht sich schon wieder so ein bisschen runter und sagt, okay, jetzt haben wir das eine Spiel gegen die Italiener, ja. So, dass wir schon im Vorhinein so ein bisschen sagen, okay, na ja, wir können ja dann nichts verlieren. Ja, das ist so ein bisschen in unserer Mentalität. Wir können schon was verlieren. Das Spiel zu verlieren ist, glaube ich, für keinen angenehm.
Und man muss ja mit einer gewissen Einstellung reingehen, dass wir das Spiel wirklich gewinnen können, ja, und das fällt mir immer so ein bisschen bei den Österreichern, weil da ist immer so mit so einem Beigeschmack, ja, dann macht ja nichts, wenn wir es dann nicht gewinnen, ja, weil wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, dass das schwer wird. Also dem möchte ich ein bisschen entgegenwirken, weil ich sage einmal, nach den Italiener kommt der Nächste, ja, und wir können auch ein größeres Ziel erreichen, und die Mannschaft hat die Qualität, wenn sie wirklich alles abrufen können, wenn jeder Spieler seine Leistung bringen kann, dann können wir gegen jede Mannschaft bestehen, weil man hat gesehen, in der Europameisterschaft ist jetzt keiner übermächtig, die Franzosen, auch die Italiener oder die Deutschen.
Haben alle jetzt, schon, also die Italiener haben, nicht vielleicht leider, haben alle aber alle nicht, anderen haben schon irgendwie Schwächen gezeigt.
Ja, haben alle nicht so toll gespielt, wer überrascht hat, für mich waren die Dänen. Denen haben wir ein super Spiel hingelegt in der letzten Partie, ja, haben wirklich gezeigt, was Kampfkraft und was Tempo betrifft, was in ihnen steckt, und haben auch nicht die Überdrüber-Spieler, ja, und das sollte da Österreich beherzigen, und einfach gehen wir und mit einer guten Einstellung, mit einer positiven Einstellung, mutig zu spielen, nicht nur offensiv mutig, sondern auch defensiv, dass man einmal aufrückt, dass man einmal wirklich das Selbstvertrauen hat, auch diese Spieler wieder ablaufen zu können, wieder die Zweikämpfe zu gewinnen. Also das sind alles Tugenden, die ganz einfach in diese Mannschaft oder in der Mannschaft sowieso drinnen sind.
Das muss man nur abrufen. Aber glaubst du, dass das so die allgemeine Meinung ist, oder glaubst du, dass das in der Mannschaft sehr wohl anders ist? Also dass diese wohl wissen, die sagen, okay, wir spielen da jede Woche in der deutschen Bundesliga oder vielleicht in der englischen Premier League sogar. Ist das schon anders bei denen? Also die sehen ihre Chancen schon. Also zumindest bestimmt. Nach den Aussagen haben sie gemeint, also Christoph Baumgartner hat gemeint, in der italienischen Verteidigung, da sind ja doch ein paar ältere Herren, und wir sind ja die jungen Hupfer, die können da schon mal drüber spielen. Naja, also die sehen das schon positiv.
Schaut vielleicht älter aus, der Herr Kirine.
Aber ja, der Christoph Baumgartner ist ja wirklich ein glückliches 21 Jahre alt.
Nein, aber das gefällt mir ja. Und man merkt ja dann schon, diese Spieler, die jetzt in einer deutschen Bundesliga, in einer englischen Premier League spielen und, bekommen schon ein bisschen auch eine andere Mentalität mit, und das sollen sie auch einbringen in diese Nationalmannschaft. Das heißt jetzt nicht, dass unsere Mentalität jetzt so schlecht wäre, sondern wir sind halt immer so ein bisschen bequem, ja, und das muss raus, ja.
Ja,
also,
ja, aber du glaubst, dass das nur von außen so ist, also die 8 Millionen Teamchefs sehen das so?
Naja, 8 Millionen sind es dann sicherlich nicht, also es gibt solche und solche, aber der größte Teil von der Mentalität ist immer so, dass wir auch gegenüber den anderen Ländern einmal sagen, ja, wir können ja nichts verlieren, und wir sind eh der Underdog, und wir machen uns gerne klein, ja. Mhm. So wie das Land auch ist. Ja. Aber wir brauchen uns nicht klar machen, weil ich glaube, die Qualität ist da, und das Rüstzeug haben sie, die Spieler. Und jetzt gehen wir da rein und wollen das Spiel gewinnen. So, fertig. Und dann wollen wir zum nächsten Spiel.
Zum nächsten Spiel. Schauen wir mal, wir schauen uns dann gleich an, auf wen wir da treffen könnten. Wenn man die Leistung gegen die Ukraine wiederholt, wäre das ausreichend? Oder hat man, anders gefragt, hat man gegen die Ukraine jetzt die richtige Ausrichtung gefunden?
Ist ein total anderes Spiel. Also die Mannschaft stellt sich auf einen Gegner ein. Ein Gegner hat dort und da Schwächen, Stärken.
Wie siehst du die Schwächen der Italiener?
Also das soll dann der Teamchef eruieren. Und das
siehst du Schwächen der Italiener?
Schon gesehen.
Okay,
ja, also der Teamchef wird sich sicher Gedanken drüber machen, also so ist es nicht. Sie haben natürlich ein Ballbesitzspiel, welches sie aufziehen, wo vielleicht Räume dann, wenn wir sie vielleicht nicht so hoch attackieren, dann möglich sind, oder vielleicht, wenn wir sie schon in der Spieleröffnung und im Spielaufbau schon früher stören, dass da Möglichkeiten gibt, dass wir schnell zum Torabschluss kommen. Aber wie gesagt, der Teamchef hat sicher genügend gutes Spiel gemacht von Italien und wird die richtigen Mittel finden.
Wie ist das mit der Position von David Alaba? Da wird ja auch viel drüber diskutiert. Haben wir jetzt die richtige Position gefunden?
Ja, ich meine, er ist ja die Figur gewesen, die diese Außenverteidigerposition auch geprägt hat. Er hat die unter Guardiola auch diese Position ganz anders interpretieren dürfen. Nur mittlerweile hat er die Position bei Bayern immer mehr gespielt im letzten Jahr, beziehungsweise zuletzt, glaube ich, im Dezember. Das heißt, er war vermehrt als Innenverteidiger eingesetzt und am Ende der Meisterschaft auf der 6. Also er kann mehrere Positionen spielen. Und die Positionen, die er bei Bayern bekleidet, spielt auf Weltklasseniveau. Und dazu gehört auch diese linke Außenverteidigerposition.
Ich glaube, für einen Fußballtrainer ist ja auch immer wichtig, dass er den Spielern Sicherheit gibt. Also, dass sie ihnen hilft, dort, wo sie gerade, auf welcher Position sie spielen, dass sie dort ihre Stärken am besten einsetzen können. Ist das beim Skifahren auch so, dass man da immer sich so an Grenzen annähert und schaut, dass das gerade noch sicher ist und man eben aber bis dorthin geht, wo man dann am schnellsten ist? Ich glaube, das ist eine Stärke von dir, soweit ich mich erinnere.
Naja, also in der Abfahrt kann man sich ja herantasten, gell? Da hat man ein paar Trainingsläufe und da kann man dann die eine oder andere Kurven dann einmal im Training einmal enger probieren oder auch den Sprung ein bisschen enger probieren und vielleicht kann man noch länger in der Hocke bleiben. Also die Grenzen auszuloten, das ist im Skifahren in der Abfahrt einfach das Geilste, sag ich jetzt einmal, weil da kann man wirklich an seine Grenzen gehen. Im Super-G muss man ein gutes Auge haben, bei der Besichtigung kommt man da jetzt mit 60 km/h hier oder kommt man mit einem 80er hin, muss man die Kurven ganz anders fahren. Also die Kommunikation intern dann mit den Trainer ist dann sehr wichtig, aber das Gefühl da an die Grenzen zu gehen, das macht schon aus.
Aber ich glaube, das ist auch im Fußball so, oder? Dass man so ein bisschen mit diesen Grenzen spielen muss. Gestern wurde offiziell, das Abschlusstraining kann nicht im Wembley-Stadion abgehalten werden, weil da der Rasen zu sehr beansprucht werden würde. Haben wir nicht damit gerechnet, dass der Rasen jetzt beansprucht werden könnte, oder? Große Überraschung, dass da mehrere Spiele stattfinden, ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht ein gutes Omen. David Alaba hat den ersten seiner bisher 2 Champions League-Erfolge in diesem Stadion gefeiert. Zwar schon ein bisschen her, ich glaube, das war 2013, aber das 2:1 gegen Dortmund. Also der weiß schon, wie sich's anfühlt, wenn man dort gewinnt. Vielleicht ein kleiner Vorteil. Ein paar Transfergerüchte gibt's auch noch. Sascha Kalajdzic soll bei AC Milan im Gespräch sein, Marcel Sabitzer beim AS Rom. Stört das, wenn im Team so Transfergerüchte auftreten oder ist das eher so was ein Push noch?
Nein, ich denke, für die Spieler ist es eher ein Push. Wenn es natürlich mehrere sind, umso besser. Da kann keiner auf dem anderen neidig sein. Aber jetzt ist es sowieso so, dass alle Spieler, die im Nationalteam spielen, bei Top-Vereinen spielen und sie wissen natürlich, dass sie auch in der Auslage stehen bei dieser EM. Und da sind gerade so Spiele wie jetzt gegen Italien sind super für die Spieler, weil sie jetzt noch mehr in der Auslage stehen, vielleicht den Marktwert noch erhöhen können. Und ja, und da ist aber wiederum gefragt, wie mental stark diese Spieler sind, wie sehr sie das verkraften, was du so angesprochen hast, wie sehr nehmen sie sich das jetzt da zu Herzen, ja, wie sehr pusht sie das oder bewegt sogar das Gegenteil. Aber ich glaube, dass die Spieler jetzt da schon so weit Erfahrung gesammelt haben bei ihren Vereinen, dass sie mit dem locker umgehen.
Also das lenkt sie nicht mehr so ab, weil du überlegst ja dann vielleicht, oh, Italien und dann ziehen wir um und dann Italien, wo ist das überhaupt, nein, wo das, ist das spielen soll?
Und ich glaube, die Generation und der Fußball oder generell hat sich sehr verändert, weil die Spieler ja von Vertrag zu Vertrag schauen, wo sie spielen, wo sie vielleicht hingehen. Also heute hat keiner mehr Scheu, in ein anderes Land zu ziehen oder bei einem anderen Verein zu spielen. Und zu unserer Zeit war es halt, bist du halt so deine 15,
also, 20 als du nach Schottland Verein gegangen bist, das war noch eine richtige Challenge.
Ja, es war sicherlich, weil du alles, du denkst, du gibst alles auf, alles neu. Es ist heute überhaupt nicht. Also heute, die Spieler, das ist sehr global geworden und egal, ob der jetzt einen Vertrag in England oder in Deutschland oder selbst in Afrika unterschreibt. Das
gibt's ist dann mehr FaceTime.
Ziemlich egal.
Bei uns kann man auch gewinnen, nämlich einen LG 55 Zoll Fernseher inklusive Simply TV. Was Sie dafür tun müssen, ist tippen, wer wird denn Europameister. Bis Samstagnachmittag haben Sie noch Zeit. Alle Mails, die bis dahin eingegangen sind, spielen mit. Pro Mailadresse ist ein Tipp möglich. Und wir wollen von Ihnen Ihren Europameister. Den mailen Sie dann bitte an europameister@kurier.at. im Betreff Europameister. Und dann kommt der Fernseher nach dem Finale zu Ihnen. Wenn mehrere richtige Tipps sind, entscheidet dann das Los. Aber wir wollen von Ihnen die Finalpaarung und den Spielstand nach 90 Minuten. Und weil das ein bisschen kompliziert ist, haben wir gedacht, wir bitten euch, dass ihr da unsere Zuschauer unterstützt und tippen das mal durch. Ja, man kann ja nur
Wir verlieren.
Egal, wir wollen jetzt einmal ein Finale ermitteln. Da fangen wir natürlich beim Achtelfinale an. Das erste Achtelfinale ist Wales gegen Dänemark. Was glaubt ihr? Ihr dürft zu dritt entscheiden, dürft euch absprechen, wer gewinnt, Wales oder Dänemark?
Also Tommy hat ja schon über Dänemark gesprochen. Weil jetzt
die Sieger der Herzen?
Nein, nicht nur Sieger der Herzen. Also das, man unterschätzt
haben
das
gutes,
vielleicht.
Ja, haben ein gutes Spiel gelegt.
Also nicht nur, dass es ein gutes, aber wenn man den Kader von denen anschaut, das Schmeichel von Leicester, Christensen, Champions-League-Sieger, Simon Kjær, AC Mailand, Joachim Mehle, Atalanta. Wir haben jetzt, okay, der Eriksen ist jetzt zwei ausgefallen, aber italienischer Meister mit Inter, mit Braithwaite von FC Barcelona, also oder Yusuf Poulsen von Leipzig. Mhm. Also,
da sind schon Kaliber drinnen.
Da sind schon einige Kaliber drinnen.
Ihr seid einverstanden, aber ich meine, Wales, brauche ich auch nicht reden, wer da spielt, ne?
Ja, denen fehlt dann doch der Trainer noch, ne?
Ah ja, genau, der ist ja... Wo auch immer. Wir wollen nicht drüber reden. Was gibt's hier? Also Dänemark?
Ja, ich war ja schon für Dänemark.
Dänemark, okay. Dänemark. Nächstes Achtelfinale. Achtelfinale 2 ist, das kennen wir alle, Italien gegen Österreich. Du bist für Österreich, weil du sagst, okay, du, wehe, du sagst jetzt was
anderes.
Okay, schreibe ich gleich nachher. Michi?
Ja, naja, ich glaube, der Patriotismus ist schon so, dass man sagt, wir müssen an die Mannschaft glauben, gell?
Ja.
Also gestern haben wir auch bis ins Viertelfinale geschafft. Schauen wir, ob es heute noch weitergeht.
Achtelfinale 3, Niederlande, Tschechien.
Niederlande.
Niederlande, bitte.
Niederlande, seid euch einig. Nächstes Achtelfinale ist Belgien, Portugal.
Das ist schwierig.
Ja.
Wobei ich tendiere mehr zu den Portugiesen.
Okay.
Weil die auch schon in der letzten Europameisterschaft ja.
Die wissen, wie das geht, sich zu steigern.
Ja, richtig. Also, immer dann, wenn es darauf ankommen soll, ist.
Also, für mich sind es die Belgier.
Ja. Dann entscheidet deine Stimme.
Ja, ich tippe auch auf Belgien.
Ah ja, du bist ja ein Lukaku.
Genau.
Ja, Tommy, leider. Belgien spielt dann gegen Österreich im Viertelfinale. Aber irgendwann muss man einen großen schlagen. Achtelfinale 5, Kroatien, Spanien.
Spanien für mich.
Für dich Spanien, für dich?
Ja.
Auch Spanien?
Ja.
Seid euch einig. Spanien, nächstes Achtelfinale, Frankreich gegen die Schweiz.
Ja, bei Frankreich.
Frankreich, ihr seid euch auch da einig, gut.
Kleine Kollege. Mit
Frankreich. Achtelfinale 7 ist England-Deutschland. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger, oder nicht?
Ja, etwas schwieriger. Ich glaube, dass wieder eng wird, aber... ja.
Eng oder England?
Also so wie sie die Deutschen jetzt weitergeschweinert haben, muss England weiterkommen.
Also das Glück hat irgendwann ein Ende.
Ja.
Also die italienische Serie reißt und die deutsche auch.
Also das ist jetzt meine Meinung.
Ja, okay.
Ich bin nicht ganz der Meinung. Weil
okay, du bist für Deutschland?
Die steigern sich.
Ich gehe eher zu den Deutschen, gerade weil sie jetzt da drüber kommen sind.
Was?
Also wir müssen die Michael leider überstimmen.
Okay, ja, Deutschland. Ja, okay. Deutschland, dann haben wir... Schweden, Ukraine haben wir noch.
Schweden. Blau-gelbe Duell. Das also auch Blau-gelbe wird weiterkommen.
Ja,
das stimmt, ja.
Und es ist nicht Ikea. Wofür entscheidet ihr euch?
Also ich war für Schweden.
Schweden?
Ich tippe auf Schweden.
Schweden, okay. Schweden. Dann sind wir beim Viertelfinale. Viertelfinale 1, Frankreich, Spanien. Wer kommt ins Halbfinale?
Franzosen.
Franzosen?
Hätte ich auch gesagt, ja.
Franzosen.
Okay.
Frankreich.
Somit meine Stimme ungültig.
Somit deine Stimme ungültig.
Ich schaffe
Belgien, Österreich.
Irgendwann schaffe ich vielleicht, dass die Spanien ins Finale kommen. Aber schauen wir mal.
Belgien gegen Österreich. Du bist weiterhin für Österreich, auch gegen die Belgier. Wir schießen auch die Belgier weg.
Sicher.
Michi?
Ja, da bin ich nicht mehr dabei.
Du bist nicht mehr dabei, okay.
Er hat am
All in?
Nein,
nicht Belgien.
Das geht sie.
Belgien. Aber dein Versuch mit dem Mentalen und so war nicht schlecht.
Nein, ich hoffe, dass Franco zugehört hat, was er gesagt hat, weil das hat mir gut gefallen.
Er hat gesagt, er liest keine Zeitungen. Niederlande, Dänemark.
Ja, das sagen sie mal alle.
Niederlande, Dänemark, weiterhin die Sieger der Herzen oder die Holländer?
Ah, die Holländer sind
Holländer? Stärker? Okay, Stärke. Aus für die
unten.
Unten. Niederländer. Und dann haben wir noch Schweden, Deutschland.
Jo.
Deutschland. Dann schon weiter. Dann, wie hast du das gesagt? Was war das Wort, wie sie sich ins Finale
geschweinert
haben? So, dann haben wir gleich ein Finale, Belgien gegen Frankreich.
Das wird Schiedsache, ja.
Ich gehe Frankreich.
Frankreich?
Schweden.
Michi? Ja, Frankreich.
Bei mir schon weg gewesen.
Frankreich. Und das letzte Halbfinale. Das
sind Chancen Viertelfinale.
Deutschland, Niederlande?
Niederlande.
War ja bei den Niederlanden.
Niederlande, okay. Wir haben diesmal Frankreich, Niederlande im Finale. Und dann würden wir von euch noch einen Tipp... Ja, die Erkenntnis.
3-1 Frankreich.
Frankreich gegen Niederlande, 3-1 Frankreich. Also das wäre dann das, was Sie an uns mailen, an europameister@kurier.at und im Betreff Europameister, dann wäre das in dem Fall Frankreich gegen die Niederlande. Was hast du gesagt? 3-1
habe ich gesagt.
3-1, okay. Also wir bitten euch noch, unser Trikot zu unterschreiben, unser Nachspielzeit-Trikot. Alle Gäste haben bis jetzt da unterschrieben. Wo ist der Stift?
Stift, ja, das ist
der ist weg. Ah, der? Von da? Da, den können wir nehmen.
Darf man damit tun?
Ja, der schreibt auch. Also, Sie haben jetzt alle Unterstützung für das Gewinnspiel, für den LG 55 Zoll Fernseher. Und gestern wollten wir von Ihnen noch wissen, wer sowohl als Spieler als auch als Trainer Europameister geworden ist. Das war Berti Vogts, aber wer weiß, vielleicht gelingt es ja demnächst Didier Deschamps. Herr oder Frau Fuchs aus Weidling hat das gewusst und gewinnt eine Kurier-Fanbox. Und wenn Sie auch eine gewinnen wollen, beantworten Sie bitte unsere heutige Quizfrage, die heißt, wer ist der jüngste Spieler, der bei einer Fußball-EM-Endrunde spielte? War das A. Jethro Williams, der Niederländer Gerd Müller von Deutschland, Cristiano Ronaldo Portugal oder Jude Bellingham aus England? Dann bitte ein Mail an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 15 haben wir heute schon. Der Gewinner wird dann auch morgen per Mail verständigt, morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Und alle Infos gibt's wie immer auf kurier.at/euro. Das war unser heutiger Stammtisch. Ich danke euch, dass ihr da wart bei der Nachspielzeit. Michaela Dorfmeister und Thomas Flögel, alles Gute für euch. Danke. Schaut's noch fleißig Euro. Morgen kommt natürlich auch wieder unser Experte Mohamed Akar-Gündiz, der ist fixer Bestandteil, und David Ellenson, der Clubobmann der Grünen und die Austria-Legende Andy Ogris. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschauen. Genießen Sie den spielfreien Tag bei der Euro 2020. Bis morgen.